Die Maren ist vorhin hier gestanden und hat gesagt, sie hat auf den Herzen, dass wir trinken sollen. Kommt und trinkt. Ein paar Minuten vor dem Gottesdienst habe ich das genau hier aufgeschrieben in meine Notizen. Kommt und trinkt. Wisst ihr, Gott bestätigt, dass er hier ist. Gott bestätigt, dass er das auch will. Luftfeuchtigkeit, also Feuchtigkeit, ist immer da. Das ist ein bisschen vergleichbar mit der Allgegenwart Gottes. Gott ist immer da. Ja, das ist der Heilige Geist. Normalerweise am Anfang schwebte er über dem Wasser. Der Heilige Geist ist überall da. Und trotzdem kannst du verdursten. Und trotzdem kannst du seelisch einschrumpeln und hässlich werden und geistig nicht wirklich erfüllt sein und froh sein und Frieden in deinem Herzen haben. Warum? Weil Luftfeuchtigkeit nützt uns nichts. Wisst ihr, wir brauchen Wasser. Wir müssen trinken. Kommt und trinkt. Das ist die Gegenwart Gottes. Das ist das Wort Gottes. Gott sagt uns heute, kommt und trinkt. Lass uns das hören, lass uns das mal wirklich hören. Gott will, dass wir von ihm trinken. Gott will uns erfüllen. Von Anfang an, Gott will Gegenwart mit uns. Er will Gemeinschaft mit uns. Er will in uns sein. Das ist sein Verlangen. Er möchte das. Er kommt und sagt, hier bin ich, komm und trink. Als Jesus bei der Frau, bei der Samariterin am Brunnen war, da hat er gesagt, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du mich um lebendiges Wasser bitten. Das ist heute die Botschaft für uns. Egal, wo du gerade stehst in deinem Leben, ob du schon in der Tiefe Gottes stehst, Gott sagt immer noch, komm und trink. Ob du gerade Probleme hast, ob die Welt auf dich einprügelt, Gott sagt, komm und trink. Ob du überhaupt zweifelst, ob das stimmt. Ich meine, wie viele online oder auch hier kommen in den Gottesdienst, aber haben einen inneren Kampf mit ihrem Glauben. Das ist gar nicht so ungewöhnlich. Es gibt Lebensphasen, wo das nicht ungewöhnlich ist. Und wisst ihr, wir sind eine Gemeinde, wir sagen, wir sind eine Gemeinde des vollen Evangeliums. Wir glauben an die Kraft. Wir glauben, dass Gott nicht einfach nur Theorie ist, dass wir nicht theoretisch irgendetwas lernen können und dann sagen, oh, wir haben jetzt über Gott gelernt und jetzt bin ich auf einmal ein Gläubiger. Daran glauben wir nicht. Wir sagen, nein, da braucht es viel mehr. Es braucht die Erfahrung. Es braucht das Komm und Trink. Jesus hat nicht davon gesprochen, dass wenn ihr mich liebt und meine Gebote haltet, dass ihr dann theoretisch wisst, dass ich Gott bin, sondern er hat gesagt, dann werde ich und der Vater kommen und Wohnung in euch halten. Das ist das Meer, das ist das Trinken, das ist das sich öffnen. Wir glauben an das, an diese Kraft. Ich war vor ein paar Wochen in der Ukraine. Wir waren in Sloviansk, das ist wirklich da im Donbass, im Osten, kurz vor der vor dem Kriegsgebiet. Also eigentlich theoretisch schon im Kriegsgebiet mehr oder weniger drin gewesen. Und wir sind dann in Dörfer gefahren, wir haben das mit der Armee abgesprochen, wir hatten einen Kaplan dabei, also einen Geistlichen der ukrainischen Armee, wir hatten mehrere dabei sogar, und dann sind wir da reingefahren. Und einer unserer Kaplane, das ist der Tudor. Und Tudor, der ist ein Vineyard-Pastor aus Moldawien. Wir sind da reingefahren und ich kann jetzt kein Russisch, das war immer, ich habe meine Aufgabe erfüllt gehabt, ich habe kurz was gesagt, das wurde übersetzt und stand da so ein bisschen rum und hatte kalte Füße und ich habe beobachtet, wie so ein älterer, knochiger Typ zu dem Tudor kam, so ein richtig alter Opa, ne? Und du hast schon gesehen, so sein Gesicht war ein bisschen grimmig und der stand da so und er hat mit dem geredet. Und das war ein sehr interessanter Dialog, kein Wort verstanden, aber ich habe den Dialog verstanden. Da kommt einer und sagt, hey, was soll das Ganze hier, warum gibt er uns nicht einfach das Zeug und die Hilfe, warum müsst ihr da über Jesus erzählen und so. Das hat man gemerkt. Das hat sich auch nachher bestätigt, er hat nicht an Gott geglaubt. Aber er humpelte und richtig so was gemerkt hier, da war was nicht in Ordnung. Und er humpelte. Und Tudor hat ihm dann gesagt, das hat er mir später erzählt, hey, weißt du, es ist egal, weil der hat ihm gesagt, hey, ich bin so alt und ich habe Gott nicht gesehen. Mein ganzes Leben, und ich bin jetzt schon über 80, Gott gibt's nicht. Und Tode hat gesagt, weißt du, du humpelst, wenn ich jetzt für dich bete und du wirst geheilt, hast du dann Gott gesehen? Naja, ja, aber... Und dann ist hier, das ist ganz einfach, Tode hat einfach seine Hand drauf gelegt. Und ich habe da war kein Rumgemache, das war nicht besonders heilig, das war auf der Straße, es war kalt, wir waren auch in Eile, weil wir schon auch Bedenken wegen diesen Drohnen hatten und so, ja. Der hat einfach nur deine Hand draufgelegt und hat gesagt, Jesus, bitte heile ihn. 5 Minuten später rannte der mit 2, 3 schweren Lebensmittelkartons durch die Gegend und die Nachbarn haben den Mund nicht mehr zugekriegt, weil jeder wusste, dass er nicht gesund war. Das ist Gott und das war einfach. Und Tudor ist nicht ein super Prediger, der hier eine TV-Show hat und im ganzen Land bekannt ist. Er ist ein einfacher Mann Gottes. Eine einfache Frau Gottes braucht es, die trinkt, die selber trinkt und dann weitergibt von dem, was wir getrunken haben. Wir können doch auch nur weitergeben, was wir selber haben, oder? Wenn wir selber nicht voll sind, woher soll das kommen? Woher sollen wir was geben, wenn wir nicht selber getrunken haben? Und deshalb sagt Jesus, ja komm und trink, nimm von mir. Auch das Wort Gottes. Es ist nicht nur, dass wir sagen, komm und trink in einer geistlichen Erfahrung. Solche Wunder sind echt super. Die helfen, die sind toll, auch wenn ich euch das erzähle. Das ist super. Ich kenne Situationen, da war ich an eurer Stelle, da saß ich dort und hier vorne hat einer ganz tolle Sachen erzählt. Mein Leben war aber gerade komplett anders und innerlich habe ich gesagt, ja, ja, du kannst gut reden. Schön für dich, ist ja toll, dass du das erlebst, ganz toll. Aber mir hilft das gerade überhaupt nicht weiter, ich habe ganz andere Probleme. Das gibt es ja. Weil manchmal kommen wir auch, und das ist auch eine ehrliche Gefahr, wir kommen auch manchmal in eine Situation rein, da wird Gott sozusagen unser Wohlfühlerfüller. Es gibt so einen Sender, den höre ich gerne, die Worship, höre ich Sender, Joy FM heißt der, super Sender, ist ein amerikanischer Sender. Aber wenn man den Begleiterscheinungen dieses Senders zuhört, dann kriegt man das Gefühl, Gott ist so unser Diener, damit wir so eine Wattebubble um uns herum haben und es uns gut geht. Gott ist immer für uns da und da gibt es die Bibelsprüche für den Tag und da gibt es all diese Dinge. Wer mich kennt und ich habe mich schon ein paar Mal gehört, ja, und ich weiß, dass wenn ich das habe, habt ihr das auch. Wir alle, uns begegnen Lebenskrisen, uns begegnen Glaubenskrisen. Jeder Mann und jede Frau Gottes ist durch diese Krisen gegangen. Wenn wir die Bibel lesen, die ist voll davon. Alle sind dadurch gegangen. Es gibt Streit, es gibt Stress, es gibt Anspannung. Und da gibt es auch noch die Menschen, die gar nicht auf Gott hören wollen und die grätschen manchmal massiv in unser Leben hinein. Und manchmal sind es sogar Leute, von denen wir denken, die müssten eigentlich auf Gott hören und trotzdem grätschen die rein. Ich habe das gemacht. Ich habe in das Leben von Menschen reingegrätscht, weil ich dachte, ich habe gehört und ich habe doch nicht gehört. Ich habe Menschen tief verletzt. Und ich weiß, dass ich Menschen auch an ihre Grenzen dadurch gebracht habe. Und andere Menschen machen das mit uns, die bringen uns an ihre Grenzen, an unsere Grenzen. Was passiert, wenn das tolle Erlebnis auf einmal verblasst? Und wenn du anfängst zu zweifeln, habe ich das suggeriert? Wenn diese Geisterfahrung, wo du geglaubt hast, das ist Gottes Gegenwart und bist auf die Knie gegangen, habe ich mir das vielleicht nur eingebildet? Kann ich wirklich vertrauen? Oder vielleicht warst du noch nie an dem Punkt, wo du sagst, ich vertraue wirklich. Vielleicht warst du in deinem Leben noch nie an dem Punkt, wo du gesagt hast, ich gehe den Weg komplett. Ich gehe komplett hinein in diese Nachfolge von Jesus. Denn das funktioniert auch nicht halbherzig. Wenn man Jesus ernst nimmt, funktioniert es nicht halbherzig. Natürlich kann man das machen. Natürlich kann man so ein bisschen glauben. Aber ein bisschen glauben ist nicht, was Jesus von uns fordert. Jesus sagt sogar so krasse Sachen, dass ein Großteil seiner Leute weggegangen sind. Er hat gesagt, hey, wenn du mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkst. Und die Leute haben gesagt, ey, das ist jetzt wirklich zu viel. Ist ja alles schön und gut mit deinen Wundern und allem, aber das ist zu viel. Und dann sind sie gegangen, trotz der Wunder übrigens, sind sie gegangen und haben gesagt, das ist zu hart, diese Lehre, trotz der Zeichen. Warum? Weil das ist manchmal wie so ein flüchtiges Reh im Wald. Man sieht es so im Schatten. Und dann sind sie weg, diese Emotionen und Gefühle. Es gibt so eine Situation im Leben der Jünger. Die Situation war, hier ist der Messias, kurz vorher noch Einzug in Jerusalem, in Erfüllung der Prophezeiung auf einem Esel reitend in die Stadt hinein. Und die Stadt hat ihn empfangen wie ein König. Die Spitze von 3 Jahren Dienst ist so kurz davor, die Macht zu ergreifen und sich als Messias endgültig zu etablieren. Und dann geht alles den Berg runter. Dieser Messias fängt an, komische Dinge von Sterben und Foltern und sowas zu reden. Und er fängt an zu sagen, das passiert jetzt hier bald in Jerusalem. Und dann passiert das alles. Und dann zerstreuen sich die Jünger und sind hoffnungslos. Und dann begegnet ihnen Jesus. Und was macht Jesus dann? Der sucht sich den ersten Blinden, macht ihn sehend, der sucht sich den ersten Lahmen. Nö, das macht er nicht. Kein Wunder, kein Zeichen. Jesus begegnet den Jüngern auf Emmaus, auf diesem Weg. Und wenn wir das dann lesen, steht in Lukas 24, 48 bis 44. Wir können das mal werfen, das ist die zweite Folie übrigens. Ich habe eine einfach übersprungen. Was macht Jesus dort? Jesus geht eben nicht hin und sagt, schau die Zeichen, schau die Wunder. Ich bin auf Wasser gelaufen, ich habe das und ich habe das gemacht. Nein, er sagt, seht ihr denn nicht, dass das alles in der Schrift vorher geschrieben war? Er geht zur Schrift, der geht zum Alten Testament, der dem Jüdischen, die Tanach, das ist das alte jüdische Testament, das ist die Bibel dort. Er geht dorthin und sagt, hier ist das geschrieben. Warum macht Jesus das? Warum geht er nicht hin und macht ein weiteres Zeichen und Wunder? Warum läuft er nicht auf Wasser? Weil das genauso ein Element ist. Und wenn man ehrlich ist, das Wort ist die Wurzel, die uns verankert am Ende. Warum ist das so? Wisst ihr, weil das Wort hat mit unserem Glauben zu tun. Da geht es um unseren Glauben. Und wisst ihr, Glaube, das ist nicht eine Annahme. Das ist nicht eine Vermutung. Wenn ich sage, ich glaube, dass Jesus der Messias ist, der gelitten hat für meine Sünden, gestorben ist und am 3. Tag auferstanden, dann ist das nicht mal alleine darauf basierend, was im Neuen Testament steht. Das basiert auf all dem, was im Alten Testament hunderte Jahre vorher über ihn gesagt wurde. Das ist Glaube. Das ist eine Wurzel in die Tiefe hinein, dass wenn so ein Sturm im Leben kommt, dass wenn die Krisen über uns reinstürzen, dass wenn Menschen auch unseren Glauben angreifen, mit Logik, mit Argumenten, dass sie sagen, hey, ich bin so tief verwurzelt, weil das, was da passiert ist, das konnte nicht einfach so passieren. Die Tiefe des Wortes, die wir haben, diese Wurzel, das, was Jesus da mit den Jüngern macht, das Aufschließen der Schrift, ist, wenn wir dem folgen, dann verwurzelt das uns in einer Tiefe des Glaubens, die unerschütterlich wird. Wisst ihr, wenn ich in den Flieger steige, dann vermute ich nicht oder hoffe, dass der vielleicht fliegt und mich an den Ort bringt und ich da nicht abstürze. Warum steige ich in den Flieger? Ich habe die Erfahrung und ich habe das Wissen, dass diese Physik funktioniert. Und trotzdem ist es Fliegen. Wir sind in der Luft. Aber ich habe etwas, das viel tiefer ist. Ich habe ein Wissen, das auf Tatsachen basiert, das in mir diese Gewissheit aufbaut, dass ich fliegen kann mit diesem Ding, mit so einem Teil aus Metall. Wenn wir über unseren Glauben reden, dann ist es nicht eine Hoffnung oder eine Annahme oder eine Vermutung, dass das stimmt, was da passiert ist, sondern dann ist es eine Tiefe der Wahrheit, die schon Gott vorher offenbart hat und aufgeschlossen für uns. Was macht es in uns? Es verankert uns. Kommt und trinkt. Das ist das Wort, das wir in uns aufnehmen, das uns wachsen lässt. Hey, und warum machen wir das nicht mal? Ich meine, was für die Jünger gut war, kann ja für uns auch nicht schaden, oder? Einfach mal durchgehen. Ich will heute gar nicht groß was Tolles anderes machen. Ich gehe mit euch einfach mal durch, was Jesus hier sagt. Was sagt er denn hier? Er fängt an und sagt, in den Propheten, In dem Psalm, im Gesetz Moses, in dem gesamten Tanach, steht geschrieben und dann öffnet er das Verständnis, das Verstehen, der Verstand. Und wisst ihr, der Verstand ist wirklich wichtig. Ja, wir glauben an die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe euch das erzählt. Wir glauben an das Gebet. Wir glauben an Prophetie. Wir haben es heute Morgen erfahren. Das war Prophetie in der klassischen Form, die ich kenne. Sie geht hoch und sagt, was vorher Gott offenbart hat, mir. Ich schreibe die gleichen Worte auf. Das ist Gott, daran glauben wir. Aber es geht um unseren Verstand auch. Nicht alleine auf die Erfahrung. Wie sollen wir denn Gott, unseren Herrn, lieben? Nur mit unserer Kraft? Nur mit unserem Herzen? Nur mit unserem Willen? Nein, auch mit unserem Verstand, weil Gott ihn uns gegeben hat, weil Gott uns so geschaffen hat, weil Gott will, dass wir mit Logik, mit Verstand, mit Sachverstand an unseren Glauben rangehen, weil das eine Wurzel ist, die vergeht nicht. Ja, steht in den Schriften, was steht geschrieben? Der Christus musste leiden. Gehen wir mal dahin. Jesaja 42, Vers 2. Er wird nicht schreien und kein Aufhebens machen, noch seine Stimme auf der Gasse hören lassen. Es ist eine Symbolik in Jesaja. Den Vers habt ihr jetzt da nicht, ja? Aber den gleich, Jesaja 53, 4 bis 5, den können wir jetzt mal zeigen. Die nächste Folie. Was steht hier? Da steht, dass Jesus, wie Johannes der Täufer gesagt hat, siehe, das ist das Lamm Gottes, dass er nicht schreien wird, dass er das Leid ertragen wird um unser Willen. Das ist, was hier der Text in Jesaja 53 vorhersagt, 4 bis 5. Und eigentlich ist das die ganze Passage von 52 rübergehend in 53. Erzählt von dem, was passieren wird. So detailliert, so genau, dass manchmal in Israel, wenn unseren jüdischen Freunden dieser Text vorgelesen ist, dass sie denken, er ist aus dem Neuen Testament. Passiert nicht immer, aber passiert. Psalm 22. Ja, ihr habt nicht alle hier, ich habe nicht alle abgedruckt, aber hört Psalm 22, 16 und 17. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinen Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Genauer kann man die Kreuzigung kaum vorhersagen. Es geht ja noch weiter, es wird sogar vorhergesagt, dass über seine Kleider das losgeworfen wird. Genauer kann man es nicht vorhersagen. Das ist Gewissheit, liebe Gemeinde. Das ist Wissen, das ist Logik. Das steht dort hunderte Jahre davor. 700 noch was, Jesaja geschrieben. Ganz genau weiß ich nichts, aber um 700 vor Christus geschrieben. 700 Jahre davor wird das geschrieben. Psalm, König David. Sagt es voraus. Zacharia 12, 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Geht es noch klarer? Auch wieder von einem Propheten hunderte Jahre vor Jesus geschrieben. Das ist eine Wurzel. Trinkt, ihr Lieben, nehmt das auf. Das ist Gewissheit. Wir wissen. Wo steht, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist? In Jonas. Jesus selber benutzt das Beispiel. Jesus selber geht hin und sagt, wie bei Jonas, nach 3 Tagen und 3 Nächten. Und bitte lasst euch nicht irritieren, wenn einer sagt, ah, Ostern, Freitag bis Sonntag im Judentum, das wissen wir aus der Schöpfungsgeschichte, fängt der Tag am Abend an. Ja, wenn ihr das mal lest, in 1. Mose 1, in dem ersten Kapitel, und der Tag endet, es wird Nacht und dann der neue Tag. Der Tag fängt am Abend an. Und deshalb stimmt es, wenn dort steht, 3 Tage und 3 Nächte, weil im Judentum wird das so gezählt, wir wissen. Gutes Wissen. Gute Bibelkommentare helfen da auch übrigens. Ja, nur mal so nebenbei. Hosea 6, 1 bis 2 ist ein zweiter Text, wo über den dritten Tag gesprochen wird. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Und er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Auch hier lasst euch nicht irritieren, dass uns Jesus steht für das neue Israel. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weinstock zum Beispiel und ihr seid die Rebe, nimmt Jesus für sich in Anspruch, das neue Israel zu sein, in das wir hineingepflanzt werden. Weil er ist Jakob. Er ist der, der das Volk zurückruft und er ist der, der die Nation zurückruft. Petrus selber zitiert Psalm 16,10. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben. Du wirst nicht zulassen, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Warum ist das ein Zeichen für die Auferstehung am 3. Tag? Nun, wir wissen aus der Biologie, dass die offensichtliche Verwesung sich am 4. Tag zeigt. Dort entstehen Gerüche, dort entstehen Flecken. Man sieht am 4. Tag die Verwesung. Martha wusste das auch. In Johannes 11, 39 sagt sie zu Jesus, du kannst den Stein nicht mehr aufmachen, es ist schon der 4. Tag, er wird riechen. Es ist der 4. Tag. Jesus ist am 3. Tag auferstanden, bevor sein Körper die Verwesung gesehen hat. Und deshalb ist Psalm 16, Vers 10 ein klares Zeugnis für die Auferstehung am 3. Tag. Wisst ihr, das ist wichtig. Jesus hat die Verwesung nicht gesehen. Der Tod war festgestellt. Man ging in der damaligen Zeit davon aus, dass man nach 2 Tagen in einem Grab wirklich tot ist. Das ist das Zeichen, dass nach 2 Tagen, wenn da 2 Tage jemand in so einem Grab liegt und sich nicht mehr bewegt, ist der tot. Jesus steht am 3. Tag auf. Er war tot. Und doch hat er die Verwesung nicht gesehen. Gott wird seinen Heiligen nicht der Verwesung preisgeben. Wisst ihr denn, Jesus steht auf in einem umgewandelten, verherrlichten Leib. Das ist ein komplett neues Thema. Ich würde da so gerne reingehen, wir haben ja die Zeit nicht. Was bedeutet das für uns? Ganz kurz nur. Denkt mal einmal drüber nach. Was wäre passiert, wenn Jesus nicht im Leib auferstanden wäre? Ja, was hätte uns das genützt? Wenn Gott kommt und Gott stirbt, aber er stirbt ja nicht wirklich, auch nochmal ein anderes Thema, und dann steht er auf. Ja, Gott hat sowieso nicht gesündigt, sondern der Mensch. Was hätte uns das gebracht? Und hier steht Jesus in einem neuen Leib auf. Und dann steht in 1. Korinther, da kommt Paulus und erklärt das, im 15. und 16. Kapitel erklärt er das und sagt, hey, weil ihr werdet eines Tages, ich werde eines Tages nach diesem neuen Leib gewandelt werden, weil nichts Verderbliches die neue Ewigkeit sehen kann. Nichts. Und deshalb wird es auch keinen neuen Sündenfall geben. Wir werden komplett geheiligt durch das, was Jesus getan hat. Ihr Lieben, trinkt, das sind die Beweise, das ist Wissen. Die Verkündigung der Vergebung der Sünden an alle Völker. Es fängt damit an, dass ja wir von Anfang an ein Tempelsystem, ein Opfersystem haben. Yom Kippur, da werden 2 Widder genommen. Es wird gelost, der eine wird geschlachtet und auf den anderen wird die Sünde des Volkes gelegt und dann wird er aus der Mitte des Volkes in die Wüste vertrieben. Die Sünde des Volkes wird aus ihrer Mitte genommen. Das ist, was Jesus macht. Er nimmt die Sünde aus uns heraus. Ohne das, ich hätte es nicht verdient, hier oben zu stehen. Ich bin ein sündiger Mann. Ich habe eine Gebrochenheit in mir. Ich brauche Befreiung. Ich brauche Errettung. Ich brauche Erlösung. Ich brauche das frische Wasser, das mir Leben gibt, weil ich kein Leben von mir selber habe. Das Leben kommt alleine von ihm. In Joel 2, Vers 5 steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist die Prophezeiung auf Jesus. Der Name des Herrn, was ist denn der Name von Jesus? Meine Leute in der Theologieklasse wissen das. Was ist der Name von Jesus? Was bedeutet Jesus? Jeschua ist Jahwe rettet. Das ist der Name. Das ist die Rettung. Das ist das lebendige Wasser, das in uns hineinfließt und all den Müll und Dreck wegspült. und uns reinwäscht und uns satt macht. Jesaja 2, 3 bis 5 beschreibt das Kommen der Heiden zu dem Berg des Herrn. Das Rufen, kommt und trinkt, kommt zu mir. Jesus ist der Einzige, der Worte des lebendigen Wassers hat, der Worte des lebendigen Lebens hat. Nur er hat es. Komm zu ihm. Jesaja 49, 6. Gott setzt sein Volk, setzt seinen Messias als Licht für die Heiden, damit sein Heil bis ans Ende der Erde reicht. Der Messias, Jeshua, ist das Licht für die Heiden, für uns, bis an das Ende der Erde. Auch hier Schrift erfüllt. Jesus hat ihnen das erklärt und es hat sich tief in sie reingegraben. Die Lebenskrisen, die wir durchmachen und die Herausforderungen, sind nicht alleine nur, weil einfach Dinge um uns herum passieren. Wenn wir sagen zu Gott, komm in mein Leben, füll mich neu, ich will trinken von dir, dann begegnen sich manchmal Feuer und Wasser. Ich habe erfahren, dass Gottes Gegenwart auch sehr schmerzhaft sein kann, weil in mir Dinge aufbrechen, die ich eigentlich zu hatte, verkapselt hatte, die tief in mir drin stecken, wo ich gar nicht dran wollte, weil ich weiß, wenn ich das aufmache, dann wird das schmerzen und wehtun. Kommt und trinkt von mir. Lebendiges Wasser heißt auch, dass Gott an die Dinge drangeht und wäscht und dort drauf geht und Feuer wird ausgelöscht. Es gibt ein anderes Symbol, das Feuer des Heiligen Geistes. Ich rede nicht gerade davon. Ich rede davon hier, das Symbol des Wassers, des Lebens, das in uns reinfließt und all das auch durchfließt und rauswäscht, was hier nicht hingehört. Auch das gehört dazu. Wisst ihr, der Preis des Messias, der war hoch. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, war hoch. Wenn wir am Schluss nochmal reflektieren, nochmal drüber nachdenken, was ist die Botschaft heute von Gott für uns? Streck dich Gott aus. Öffne dein Leben. Egal wie voll du jetzt bist, wo du jetzt stehst, öffne dich Gott neu, trink neu. Die Luftfeuchtigkeit alleine reicht nicht, du musst trinken. Nimm seine Gegenwart auf. Wenn du das noch nie hattest, wenn du jetzt dort stehst und sagst, das habe ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich habe selber noch nie so Gottes Gegenwart erfahren. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, was man hat, wenn man wirklich Durst hat und trinkt. Diese innere Befriedigung, flüssiges, kaltes Wasser in mich reinzubekommen. Wenn du das noch nie hattest, dann komm zu uns, komm zu den Pastoren, zu den Leitern. Wir beten mit euch. Wenn du online bist, such dir jemanden. Steh nicht still. Schau nicht drauf und sag, das wäre toll. Sondern geh den Schritt. Wenn du es noch nie hattest, bitte geh den Schritt. Nimm Jesus in dein Leben auf. Er wird dich radikal verändern. Er wird in die Tiefe hinein dein Wesen verändern. Und er wird dich satt machen und dann spielt es keine Rolle, was in der Welt passiert. Du hast eine Sättigung von Gott. Und wenn du dich dann verankern lässt in seinem Wort, in die Wurzel, und bitte nehmt das Wort ernst. Nehmt das Wort ernst. Es ist so wertvoll. Ich habe mir extra eine Bibel von oben geholt. Ich habe meine zu Hause vergessen. Nehmt das ernst. Das Alte Testament ist genial, wenn man lernt, es richtig zu lesen. Und bitte, ja, man muss es lernen. Es ist nicht einfach mal aufschlagen und lesen. Nein, dafür gibt es diesen Begriff Theologie. Ja, das ist die Lehre von Gott. Lernt die Bibel richtig zu lesen, nehmt Bibelkommentare, nehmt vielleicht auch ein geführtes Buch, aber lest und findet die Schönheit und die Gewissheit von dem, was passiert, vorhergesagt in dem Buch. Das ist der Heilsplan Gottes von Anfang an. Gott war nicht überrascht, als die Sünde in das Leben der Menschen kam, sondern er hatte einen Plan, es noch großartiger am Ende zu machen. Das ist unser Gott. Wenn du gerade struggles, wenn du das schon hattest, wenn du dieses Wasser schon getrunken hast und dir fehlt es jetzt, wenn du dich in der Wüste fühlst, trink, öffne dich ihm neu. Er ist da, er ist heute hier, er hat es versprochen. Du kannst gleich beim Lied dich öffnen, du kannst nach Hause gehen, du kannst heute Abend nochmal lesen, du kannst dich öffnen, trink. Wenn du voll bist, trink mehr, weil Gott will für denen, die voll sind, dass sie geben können, dass es überfließt. Denn dafür ist es da, denn es ist kein totes Meer. Es ist nicht dafür da, dass wir die Fülle Gottes in uns haben und uns freuen und dann genug damit haben, sondern wenn wir sie haben, ist es unsere Aufgabe, sie weiterzugeben. Dann bete für Menschen, bete zu Hause für Menschen, bete mit Menschen, geh und rede mit Menschen über das, was Gott tut, über die Wunder, die er getan hat und über die Gewissheit, die wir haben durch seine Schrift. Ich bitte euch aufzustehen. Als dein Diener, Herr, komme ich vor dir für uns, für die Gemeinde und ich bitte dich, dass du uns füllst mit einem lebendigen Wasser. Ich bitte dich, dass du jeden hörst, wo er gerade ist, die innere Stimme, wo wir auch stehen, wie wir auch gerade zu dir sind, dass du kommst mit deiner Kraft, Heiliger Geist, und füllst die Menschen. Füll uns als Gemeinde, führ uns, vertiefe uns in der Wurzel, die wir in dir haben, dass wir wachsen und starke Gewächse und Bäume in deinem Garten werden. Ich bitte dich um die Kraft, die wir brauchen von dir, um Hindernisse zu durchstoßen, um Blockaden aus dem Weg zu räumen. Ich bitte dich um die Sauberkeit, die kommt, wenn dein Wasser durch uns fließt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit durch dein Blut, das du für uns gegeben hast. Ich bitte dich für Offenbarung für die, die dich suchen. Ich bitte dich für Träume und Gesichter für die, die nach dir verlangen. Ich bitte dich für die Kraft, den Schritt zu gehen, neu in deine Beziehung rein oder überhaupt dich kennenzulernen für die, die damit kämpfen innerlich. Komm, Heiliger Geist, und wirke. Du bist unter uns und wir geben dir den Raum und die Ehre. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.